Präsident Trump treffen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission.
Die EU hat die neue Zollankündigung von US-Präsident Trump scharf kritisiert. Sie untergrabe die Bemühungen um eine Lösung im Handelsstreit, sagt ein Sprecher der EU-Kommission. Er warnte außerdem vor höheren Kosten für Verbraucher und Unternehmen. Die EU sei bereit, noch vor dem Sommer Gegenmaßnahmen zu ergreifen, so der Sprecher weiter. Bisher war geplant, dass Gegenzölle Mitte Juli in Kraft treten. Trump plant, die Importzölle auf Stahl und Aluminium auf 50% zu verdoppeln. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Wohnhaus in der Nähe von Düsseldorf sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei die 71-jährige Pilotin, sagte ein Polizeisprecher. Das andere Todesopfer wurde noch nicht identifiziert. Aus Korschenbruch, Thomas Carlos.
Bilder von der Absturzstelle im Korschenbrucher Stadtteil Kleinenbruch zeigen, dass das Flugzeugwrack an der Rückseite des Gebäudes liegt. Das rund 50 Jahre alte Haus fing teilweise Feuer. Es entstand ein großer Schaden an dem Gebäude. Die Feuerwehr hat inzwischen das Feuer an der Unglücksstelle gelöscht. Zur Ursache des Absturzes gibt es bislang keine Erkenntnisse. Der Bereich um die Unglücksstelle ist weiträumig abgesperrt.
Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten vor genau einem Jahr erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Aus Mannheim, Isabel Handrich.
Es wurde eine Infotafel enthüllt, die ein Foto von Ruven Lauer zeigt und daran erinnert, was hier vor einem Jahr passiert ist. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Darauf zu sehen 3 Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern.
Tennisprofi Alexander Zverev steht im Achtelfinale der French Open. Der Hamburger hat sein Drittrundenspiel gegen den Italiener Flavio Cobolli glatt in 3 Sätzen gewonnen mit 6:2, 7:6 und 6:1. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend, heiter bis wolkig. Im Süden sind Schauer oder Gewitter möglich. Zurzeit in Berlin-Steglitz 25 und in Senftenberg 32 Grad. Morgen wechselhaft mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern, örtlich auch unwetterartig. Bei bis zu 29 Grad ist es schwülwarm.
Der Radio 3 Kultursalon. Unterstützt von
Seitenbacher.
I was really interested in understanding sort of what gold would feel like. Gold bars normally live in banks. Individuals don't normally buy them. So I was very interested in the sort of practicality actually of how somebody would get one and what would happen if you decided to hit someone around the head with it.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Stefan Oschwart und Anne-Dore Krohn.
Ab und zu nehmen wir eine Folge unseres Literaturpodcasts Orte und Worte an einem unserer Lieblingsorte im RBB auf, in unserer Dachlounge oben auf dem Fernsehzentrum in Berlin-Westend. Von dort hat man einen großartigen Blick auf die Stadt und man kann sich gemütlich mit einem Drink in Lounge-Sesseln niederlassen. Und da oben an diesem tollen Ort hat Anne-Dore gerade die englische Bestseller-Autorin Natasha Brown getroffen. Hallo.
Hallo Stefan. Ja, wir haben über Ihren zweiten Roman gesprochen. Der heißt Von allgemeiner Gültigkeit. In England ist Natasha Brown mit ihrem Debüt 2021 total durch die Decke gegangen. Zusammenkunft hieß dieses Buch und das war ein Roman über eine junge schwarze Frau, die in der Finanzbranche Karriere macht. Und ein bisschen Autobiografisches steckt da wohl drin, denn Natasha Brown ist selbst studierte Mathematikerin und hat 10 Jahre für Banken gearbeitet, bevor sie aber beschlossen hat, eine Auszeit zu nehmen und es mit dem Schreiben zu versuchen.
Sicher die bessere Alternative und dann gleich so erfolgreich. Wovon handelt denn Ihr zweites Buch, über das ihr gesprochen habt?
Ja, Von allgemeiner Gültigkeit ist eine kritische Gesellschaftsanalyse, unter anderem über die Aufmerksamkeitsökonomie. Die Medien kriegen auch ihr Fett weg. Es geht auch um Klassismus, um Geschlecht und Herkunft. Und da ist eine Kernszene im Buch, um die alles kreist. Und die hat mit einem Goldbarren zu tun. Der ist auch auf dem Cover abgebildet. Mit diesem Goldbarren wird einer fast erschlagen. Und, kleiner Spoiler, Natasha Brown hat vor unserem Gespräch in Studio 14 aus ihrer Handtasche auch einen Goldbarren gezogen. Und der lag dann während unseres Gesprächs auf dem Tisch.
Nein, und der ist dann in deiner Handtasche gewandert? War es ein echter?
Das verrate ich nicht, das musst du jetzt nachhören.
Okay, dann sind wir jetzt richtig heiß gemacht und neugierig. Dann springen wir mal hoch in unsere Dachlounge im 14. Stock. Dort hat Anne Dore mit der englischen Autorin Natasha Brown über Goldbarren gesprochen und über ihr neues Buch von allgemeiner Gültigkeit.
Ja, welcome and good evening here in our rooftop lounge. Herzlich willkommen hier in unserer Dachlounge im RBB. This is a very special place for the Berlin Book Premiere of an outstanding novel. And I'm very happy we have the brilliant author here tonight. Welcome, Natasha Brown.
Thank you for having me. Hello.
Ja, herzlich willkommen auch an Sie, liebes Publikum. Wie schön, dass Sie den Weg in den 14. Stock gefunden haben für diese Buchpremiere von allgemeiner Gültigkeit. Und wir haben eine sehr besondere Autorin hier, denn Natasha Brown ist Mathematikerin. Und sie hat viele Jahre im Bankenwesen gearbeitet, bevor sie entschied, einen ganz anderen Weg einzuschlagen und zu schreiben. Natasha, what made you quit your job in finances and decide for the writing business? Was it a long hidden dream or just a good calculation, being a studied mathematician?
To be fair, I think it's less of quitting a job than taking a career break. I always knew I wanted to take a break from my career in my 30s.
Natasha Brown wollte einfach mal eine Karriereauszeit nehmen und das, da hätte sie natürlich einfach ein sehr langes Yoga-Retreat machen können oder Marathon laufen. Aber dann wurde es eben doch das Bücherschreiben und sie ist sehr interessiert für alles, was mit Sprache zu tun hat. Also sie hat sich sehr beschäftigt mit der Frage, wie neutral kann Sprache eigentlich sein? Und darum ging es eben auch in ihrem ersten Buch Zusammenkunft, auf Englisch Assembly, so hieß das Buch. Und ähnliche Fragen stellten sich auch für ihren zweiten Roman. Da ging es nämlich auch ihr unter anderem um die Frage, wie Menschen agieren, die außergewöhnlich gut mit Sprache umgehen können. Von allgemeiner Gültigkeit ist eine Gesellschaftsanalyse über Aufmerksamkeitsökonomie. It's a critical social analysis of attention economy. And one of the characters says at one point, words are your weapons, they are your tools, your currency. Also Worte sind Waffen, sagt an einer Stelle eine Figur. Sie sind unser Werkzeug und unsere Währung. Und ich fand das sehr interessant, dass eine studierte Mathematikerin und Bankerin die Worte eine Währung nennt. Und ich habe mich gefragt, ob sie jetzt einfach nur mit einer anderen Währung umgeht als früher. Natasha, are you now simply trading in a different currency than before? Or are the two jobs very, very different from one another?
Well, I think what's so interesting is me as someone who my career has been in banking and modeling risk.
Also Natasha Brown sagt, es gibt einfach einen gewaltigen Shift, natürlich gerade auch wenn man auf Journalismus guckt, auf Artikel guckt, auf Zeitungen guckt. Denn jetzt ist es so, dass natürlich die Zeitungen ganz andere Finanzierungsmodelle haben als früher. Also jeder Artikel, auf den man klickt, der wird dann eben begleitet von irgendwelchen Werbungen. Und das hat natürlich wahnsinnig viel verändert. Und sie selbst hat auch Jobangebote bekommen dafür als Mathematikerin eben, weil Mathematiker natürlich inzwischen ganz anders gefragt sind, eben auch von den Medien. Your first book was very, very successful and in Germany it came out at Surkamp Verlag. Also in Deutschland sind Ihre beiden Bücher im Surkamp Verlag erschienen. Herzlich willkommen auch an alle Kolleginnen und Kollegen vom Surkamp Verlag, die heute Abend zu Gast sind und diese beiden Bücher begleiten. Und ich möchte noch zwei Frauen heute Abend herzlich begrüßen, ohne die dieser Abend gar nicht möglich wäre. Das ist einmal die Schauspielerin und Sprecherin Benita Sarah Bailey. Die wird heute zwei Passagen auf Deutsch vorlesen und die bitte ich jetzt herzlich auf die Bühne. Herzlich willkommen, Benita Sarah Bailey. Applaus Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass wir noch einen Namen vorhin auf die Gästeliste spontan setzen durften, der sehr wichtig ist für dieses Buch. Denn Eva Bonnet, die Übersetzerin dieses Romans von Natasha Brown, die ist heute Abend auch dabei. Herzlich willkommen, Eva Bonnet. Ja, es gibt ja diesen Satz, ohne Übersetzer oder ohne Übersetzerin gäbe es keine Weltliteratur. Das stimmt ja wirklich auch hier im Fall von Natasha Brown. Sind weltweit einige beteiligt. Natasha, without translators, there would be no world literature, it's always said. And your first book has been translated in many, many languages. And this also applies to the second. One last question before you hear you reading. How did that feel for you, that your words, your weapons, are suddenly read all over the world?
It was such a strange feeling, I think, because I wrote the book very much thinking about, I suppose, the English canon. And
also Literatur kann Kontinente und Jahrhunderte überwinden, und natürlich ist es für Sie ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass sie jetzt weltweit gelesen wird, dass sie natürlich jetzt auch ganz andere Leute trifft dadurch. Und dann ist sie aber auch aufgefallen, sie liest ja auch Bücher, die in ganz vielen verschiedenen Sprachen geschrieben worden sind, und auch Bücher, die eben schon hunderte von Jahren alt sind. Und natürlich ist es ein schönes Gefühl, dass ihre Bücher jetzt auch dazu gehören. Eine illegale Party während des Lockdowns, eine besetzte Farm auf dem Land und ein Goldbarren. Jetzt wissen Sie, warum hier einer liegt. Der ist nämlich ein wichtiges Element in diesem Roman. Und ein Mann namens Jake, der so lange mit diesem Goldbarren zuschlägt, bis sich der Mann, auf den er einschlägt, nicht mehr rührt. Das ist gleichzeitig auch, und da wird es ein bisschen knifflig in dem Buch, der Anfang einer Reportage, die eine Journalistin schreibt, der wir dann im zweiten Kapitel begegnen. Natasha, this is the core scene of a truly cleverly constructed social satire. Was the beginning of your book also the gold bar, the party, the knockdown? Was that really the core scene also of your writing?
Not so much. I think I got to it later and I got to it in the order that the characters in the book.
Also sie hat sozusagen nach einem Haken gesucht, der alles so ein bisschen zusammenbringt, und der Goldbarren kam eigentlich erst später. Zuerst hatte sie eine Frau im Kopf, das ist eine wichtige Figur in diesem Buch, und die heißt Lenny. Wir werden später noch auf sie zu sprechen kommen, eine konservative Kolumnistin, die wirklich eine sehr interessante Figur ist. An einer Stelle wird dieser Goldbarren ein MacGuffin genannt. Das ist ein Ausdruck, wenn Sie Alfred Hitchcock kennen, den Sie vielleicht schon mal gehört haben. Alfred Hitchcock hat mit MacGuffin immer Objekte oder Personen bezeichnet, die dazu dienen, die Handlung voranzutreiben, ohne selbst von besonderem Nutzen zu sein. At one point, Natasha, the gold bar is called a MacGuffin, a term used by Alfred Hitchcock to describe objects or people that serve to advance the plot without being of any particular use. Was that fun for you to play with elements of suspense and thriller?
Absolutely. I'm a huge fan of the mystery and thriller genre. Quite a squeamish fan. I can't handle anything that gets too violent, but I love reading those novels.
Ihre Lieblingsvorstellung ist, dass wir als Leserinnen und Leser wirklich aufmerksam lesen. Sie mag das sehr gerne, Mystery und Thriller. Sie nennt sich selbst ein Fan von diesen Genres. Und sie fand die Idee ganz wunderbar, dass wir als Leser eben jedes Wort daraufhin abklopfen, was gemeint sein könnte und was tatsächlich passiert ist, weil um diesen Fastmord dreht sich in diesem Buch eben sehr viel. Es ist sehr eindrücklich, wie Natasha Brown diesen Goldbarren beschreibt. Überraschend schwer heißt es, organisch. You describe very vividly how gold feels. Surprisingly heavy, organic. Now you have brought one with you. I guess this is a real one, right?
Absolutely. Books pay that well.
It doesn't seem so heavy though.
I promise you, you can have a lift afterwards. It's quite heavy.
So this is worth $500,000?
Yep.
Great. I actually had the question on my paper, have you ever held a gold bar in your hand? But now I can't ask this question anymore.
No. So this is a replica. It's apparently a prop from the movie Goldfinger. I don't know how true that is, but that's what the seller on Etsy told me.
Also dieser Goldbarren, haben wir jetzt erfahren, ist leider nicht echt. Schade, es ist nur ein nachgemachter Goldbarren aus einem Film. Und Natasha Brown hat sich tatsächlich dafür interessiert, was macht denn so eine Figur im Buch oder auch im Film, die plötzlich so einen Goldbarren in der Hand hat? Was passiert dann? Also das ist so eine Frage, die sie als Autorin angetrieben hat. Und in diesem Buch gibt es auch einen sehr selbstmitleidigen Investmentbanker und der ist dann während des Börsencrashes plötzlich mit eben sehr existenziellen Fragen konfrontiert und dann hat sie eben erzählt, dass unter anderem in dieser Zeit sehr viele Leute plötzlich losgegangen sind und Gold gekauft haben, um irgendwie etwas zu bewahren, um über die Runden zu kommen. Und das hat sie eben interessiert. Also wie man eben in solchen Zeiten umgeht mit Gold und dann eben auch buchstäblich, wenn man so ein Ding in der Hand hat. Natasha Brown hat auf jeden Fall sehr viel Spaß daran, mit Sprache und Stil zu spielen. Das war auch im Debüt schon so. Aber was ich hier wirklich mutig fand, ist der Anfang von diesem Roman, ich habe es eben schon kurz gesagt, ist eben die Reportage aus der Hand einer Figur. Und das ist nicht unbedingt Goldstandard, um beim Gold zu bleiben. Da kommen auch teilweise ungelenke Formulierungen vor oder ein bisschen zu auserklärte Interpretationen. How did you find the tone of this journalistic report? How difficult was it for you to write it? Because it's not gold standard in terms of, you know what I mean, in terms of style. And did you giggle while writing it? Because it's sort of a parody of the typical reportage style.
Absolutely. I think we tend not to think of journalism as a genre.
Also kann es funktionieren, wenn man mit dem journalistischen Blick in einem Roman arbeitet? Es ist tatsächlich so, dass sie sich 9 Monate auf eine Art Romandiät gesetzt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, und 9 Monate wirklich nur Journalismus gelesen hat, um diesen Artikel zu schreiben, der den ersten Teil dieses Buches ausmacht. Und sie hat nochmal gesagt, Malcolm in den 60er Jahren, diese ganze Vermischung von Journalismus mit Billet denkt man natürlich auch an New Journalism. Also wie nah sind diese Genres eigentlich beisammen? Und für sie war das eben eine besondere Herausforderung, das eben auch in diesem Roman auszuloten, wie Narration funktioniert, journalistisch und eben auch belletristisch. But weren't you afraid to lose readers? Because, also ich muss ehrlich sagen, die ersten Seiten sind mir erstmal schwer gefallen. Ich fand das gar nicht so einfach. Ich musste mich da ein bisschen durchkämpfen. To be honest, I had to struggle a bit in the beginning because I hadn't read reviews before and I wasn't really sure what you were doing there. Weren't you afraid to lose readers?
My English editor was very nervous about the narrative decision. So the opening.
Also man kann es einfach nicht jedem recht machen und die Reaktionen auf diesen journalistischen Artikel waren sehr, sehr unterschiedlich. Manche mochten das sehr, andere gar nicht. Andere fanden alles, was danach kommt, seltsam, denn danach die Kapitel, die erzählen nochmal die Perspektiven von wichtigen Figuren, die in dieser journalistischen Geschichte vorkommen. Natasha Brown hat eben auch nochmal Tom Wolfe genannt, also den Vater des New Journalism sozusagen, und darüber gesprochen, wie eng eben diese Grenzen sind. Also dass der Journalismus eben seit damals explizit Techniken der Literatur verwendet und sie fand das eben sehr interessant. Also der Journalismus bedient sich sozusagen literarischer Mittel und sie wollte eben wissen, wie das im Roman funktioniert. Und im zweiten Kapitel begegnen wir dann auch der Journalistin. We meet Hannah in the second chapter, the one who has written the article. Das ist eine Journalistin, die endlich wieder ein bisschen Erfolg gehabt hat, eben mit diesem Text. Sie hat jetzt alte Freunde vom College zu einer Dinnerparty eingeladen. Und jetzt hören wir Benita Sarah Bailey mit dem ersten Auszug aus dem Roman. Und zwar ist es der Anfang vom zweiten Kapitel.
Nachdem sie sich minutenlang gefragt hatte, ob sie das Huhn vorher waschen müsse, wusch sie es notdürftig und massierte anschließend zerstoßene Fenchelsamen und Meersalz in die kalte, pickelige Haut ein. Danach füllte sie es, indem sie mit der linken Hand die Höhle offen hielt und mit der rechten frischen Oregano hineinstopfte. Links von dem Huhn warteten 6 pflaumengroße Biotomaten in einer von Klarsichtfolie umhüllten Pappschale, alle noch am Strunk. Sie riss die Folie auf, zupfte die Tomaten einzeln von den kurzen grünen Stielen, zerteilte sie und drapierte sie um das Huhn herum, mit der Schnittseite nach oben. Sie wischte sich die Finger an einem karierten Geschirrtuch ab und warf einen Blick in das Rezept auf dem Handy-Display. Sie brach 2 Knoblauchzehen aus der Knolle im Gewürzregal, halbierte sie der Länge nach mit Schale und verstreute die 4 Hälften über Huhn und Tomaten. Sie holte Butter aus dem Kühlschrank, zog die metallische Folie ab und legte den Block auf das Schneidebrett. Vorsichtig drückte sie ein stumpfes Messer hinein, bis es das harte Holz berührte. Sie wiederholte den Vorgang und zerteilte die Butter in immer kleinere, weichere Stücke, die sie zuletzt wie angegeben um das Huhn herumlegte. Dann hielt sie inne und trocknete sich abermals die Hände am Geschirrtuch. Sie schob den restlichen Oregano zu einem Haufen zusammen, zerhackte die Blätter grob und warf sie auf das Backblech wie Konfetti. Sie fotografierte das Huhn aus verschiedenen Perspektiven. Zunächst von der Seite und dann mit ausgestreckten Armen von oben. Zuletzt öffnete sie den vorgewärmten Ofen und schob das Blech auf der mittleren Schiene hinein. Als eine Stunde später die Gäste eintrafen, briet das Hühnchen immer noch langsam vor sich hin. Hannah hatte sich 2-mal umgezogen und 1-mal neu geschminkt. Das Huhn roch süßlich, goldbraun, köstlich. »Hannah, meinst du wirklich, dass es da draußen sicher ist?« Mit diesen Worten löste Martin den Verschluss an seinem Helm. Er war ganz offensichtlich entsetzt. Nach einem skeptischen Blick auf die vielen Riegel und Ketten neben der Wohnungstür fragte er, »Also zu 100%, absolut sicher, ja?« »Ach, nun komm«, winkte Gwyn, gespielt vorwurfsvoll ab. »Du bist von dem Ding ja geradezu besessen.« Sie fegte durch den kurzen Flur wie ein Wirbelwind aus feinem Haar und weichem Stoff, durchquerte die Küche und fand sich auf der Terrasse wieder, einer kleinen, gepflasterten, von Grasbüscheln durchsetzten Fläche, gerade groß genug für einen Campingtisch und 4 Klappstühle. Hannah hatte Auflaufförmchen voller Nüsse und Oliven auf die weißen Tischdecke gestellt und eine Flasche Bio-Wein von M&S. »Sehr hübsch«, sagte Gwyn gönnerhaft. John saß bereits am Tisch. Er nahm die Weinflasche in die Hand und studierte stirnrunzelnd das Etikett, während Gwyn neben ihm Platz nahm. »Weißt du, dafür gibt es jetzt eine App«, sagte Martin. »Es ist gar nicht nötig, diesen Runen zu entziffern.« Er setzte sich den beiden gegenüber und zog das Hosenbein aus der Socke. John rümpfte die Nase, musterte die Flasche ein paar Sekunden länger und gab sie dann an Martin weiter. Hannah kostete den Moment aus. Sie war froh und auch erleichtert, dass der Abend lief wie geplant. Freundschaften zwischen Erwachsenen sind instabil. Das hatten die vergangenen 10 Jahre eindrücklich bewiesen. Aufgrund unterschiedlicher Lebensumstände und Wohnbezirke waren ihr diese Leute, ihre strahlend geistreichen Freunde, beinahe entglitten. Der Erfolg ihrer Reportage hatte sich als Rettungsboje erwiesen, als ein Grund, abermals Kontakt aufzunehmen. Sich zu melden und Hallo zu sagen, in dem Wissen, dass die Annäherung willkommen wäre. Martin entkorkte den Wein, demonstrativ umständlich, und schenkte ihn ein. Dann ließen alle ihr Glas gegen Hannahs klirren. Ein klingendes Willkommen zurück.
Ja, vielen Dank. Ich habe gerade gedacht, das ist ja ganz wunderbar. Wir haben hier gerade wirklich eine Co-Produktion auf der Bühne beziehungsweise in diesem Raum. Die Stimme von Benita Sarah Bailey, vielen Dank fürs Vortragen. Die Übersetzung von Eva Bonnet, die auch da ist, und der Originaltext von unserer Autorin Natasha Brown. We had the voice, the translation and the original text now here in the room. How nice is that? Diese Hannah, die hat es nicht ganz leicht, die wir gerade kennengelernt haben. Der Artikel hat ihr zwar kurzzeitig Ruhm und Geld verschafft, aber am Ende ist sie eigentlich auch nur ein Instrument in den Händen von anderen. Sie hat mit ihren Artikeln immer zu wenig verdient, hat am Ende dann im Bioladen angeheuert, also einen buchstäblichen Brotjob angenommen. How would you describe Hannah's situation? Since as a journalist, it was very difficult for her and she literally had to take on a bread and butter job.
Yeah, I think Hannah is an interesting perspective because ostensibly we heard her voice initially. She was the voice of the article we read before.
Also Natasha Brown hat gerade noch mal bestätigt, dass sie das wirklich nicht leicht hat, diese Hannah, weil sie ist natürlich eine Generation, die nicht mehr so einfach leben kann vom Schreiben. Also eine andere Figur eben in diesem Buch, Lenny, auf die wir wirklich auch noch zu sprechen kommen werden, das ist eben eine Autorin, Journalistin, die in den 90ern Karriere gemacht hat, wo man noch ganz anders leben konnte vom Schreiben. Und Hannahs Generation ist da eben ganz anders. Und Natasha Brown hat auch diese Differenz interessiert, dass in dem Artikel am Anfang Hannahs Stimme ja ganz selbstbewusst ist. Und dann kommt eben das zweite Kapitel, Schnitt, und wir erleben sie als eine sehr unsichere Gastgeberin einer Dinnerparty. Und Dinnerpartys in der englischen Literatur haben natürlich eine große Tradition. Also das hat ihr auch Spaß gemacht, selbst so eine Dinnerparty zu beschreiben, die wirklich noch ein ziemliches Desaster wird. Interessant ist natürlich auch diese Einkommensunterschiede, die hier angesprochen werden, die als Hindernisse für Freundschaften dargestellt werden. Also die alten Freunde, die bei ihr zu Besuch sind, die kommen eben aus anderen Verhältnissen und Hannah hat es nicht so leicht, da mitzuhalten. Income differences create insurmountable obstacles to friendships. Is this something you wanted to write about? At one time, Martin, one of the friends, says, Class is the new race. Also Martin, einer ihrer Freunde, sagt eben im Laufe dieses Abends irgendwann, Klassismus ist der neue Rassismus.
I think these class disparities have been sort of fodder for the English novel since Chaucer.
Also Klassismus und verschiedene Herkünfte haben auch in der englischen Literatur natürlich immer schon eine große Rolle gespielt, ob man jetzt an Jane Austen denkt oder jetzt in der Gegenwartsliteratur zum Beispiel an Zadie Smith. Und Natasha Brown hat dieses Thema gerade so nett The Bread and Butter des englischen Romans genannt, also das Brot und die Butter der englischen Literatur. Und heute stellen sich aber ganz andere Fragen. Also wer kann es sich überhaupt noch leisten, im Kulturbereich zu arbeiten? Und wer bringt halt was mit, um da in diesem Bereich arbeiten zu können? Und Hannah ist eben eine, die davon tatsächlich leben muss. Und diese Spannung hat Natasha Brown interessiert. Also wer ist heute eigentlich ein Arbeiter? Wann ist man ein Arbeiter? In welchem Bereich arbeitet man, um eben zur Arbeiterklasse zu gehören? Und eine Dinnerparty ist natürlich ein wunderbarer Ort, um diese Fragen zu diskutieren. Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass das ganze Buch zu einer Art Spiel wird mit den Grenzen von Wahrheit und Fiktion. Und zwar jede dieser einzelnen Figuren, die alle eben auch nacheinander sprechen dürfen in den verschiedenen Kapiteln, die wichtigen, die sind alle irgendwie nachvollziehbar. Die Journalistin, eben die Hannah, die ums Überleben kämpft. Der Banker, der auch schon kurz auftauchte, der aus einfachen Verhältnissen kommt und sich hochgearbeitet hat. Oder eben diese Kolumnistin Lenny. I thought all these characters were so much alive and I had empathy for each one of them. And I was wondering, even if you don't have to tell us tonight, but was there a character while writing that you feel most connected to?
The horrible truth is that all the characters are me.
Sehr schöne Antwort. Also schreckliche Antwort, the horrible truth, schreckliche Wahrheit ist, dass all diese Charaktere natürlich Natasha Brown sind. But that's really an advantage of being an author. You can write about all the different traits of your character.
I feel, for me, I'd never want to write flat characters and characters that feel that they're reducing people to two dimensions. And I feel as a writer,
also niemand von uns hält sich ja selbst für den Bösen. Und Natasha Brown hat gerade das so geschildert, dass sie sich sehr intensiv in jeden einzelnen Charakter hineinbegibt. Also sie reserviert wirklich in ihrem Google-Kalender mehrere Wochen für jeden Charakter. Und dann überlegt sie sich, wie frühstückt diese Person, wie denkt die, wie lebt die. Und sie lebt richtig mit dieser Figur und dann irgendwann auch aus dieser Figur heraus. Also sie lässt sich vollkommen in diesen Charakter hineinfallen und hat dann auch für eine Weile eben die Meinung und die Haltung dieses Charakters. Und das Ganze findet eben nicht vom weißen Blatt statt, sondern es klang eher wie so eine redaktionelle Herangehensweise, dass sie wirklich vorher entwirft, Listen macht, sich komplett hineinbegibt. Beeindruckend. Very interesting how you get in all these characters. Wir treffen jetzt noch eine weitere Figur, hören noch eine zweite Lesung von Benita Sarah Bailey. Und zwar geht es jetzt um den Banker Richard Spencer. der selbstmitleidige Banker, self-pitying Banker, you called him that, jemand, der auch sein altes Leben zurückhaben will und der durch diesen Artikel von Hannah es auch nicht gerade leicht hat. Benita Sarah Bailey.
Die Veröffentlichung der Story hatte seiner Karriere eine Grenze gesetzt. Aber er würde sich schon wieder auf einem bequemen Posten einrichten. Er hatte sich seine Zukunft anders vorgestellt, doch wann hatte das Leben sich schon irgendwelchen Erwartungen gebeugt? Für heute würde er sich zufrieden geben und sich in der bizarren Umständen suhlen, in den faserigen Überresten seines alten, zerrissenen Lebens. Anfangs hatte er sich bloßgestellt gefühlt. Was er für Verständnis, gar Vertrauen zwischen sich und dieser Hannah gehalten hatte, entpuppte sich als grausamer Trickbetrug. Zunächst bekam er das ganze Ausmaß der Täuschung gar nicht in den Kopf, ihm fehlte die Gesamtperspektive, weil er immer noch zu dicht dran und mit einzelnen Aspekten des Übergriffs beschäftigt war. Doch trotz der fehlenden Perspektive hatte er eine ungefähre Ahnung davon, wie tief er sich in die Scheiße geritten hatte. Die abstoßende Karikatur, die sie von ihm gezeichnet hatte und die seinem wahren Charakter orthogonal entgegenstand, macht ihn fassungslos und er verharrte fassungslos, während die perverse Parodie von den britischen Medien aufgegriffen wurde. Anfangs hatte er versucht, die Ungenauigkeiten richtigzustellen, in dem naiven Glauben, seine Peiniger interessierten sich für die Fakten. Kurz bevor der Artikel online ging, hatte ihm ein selbsternannter Faktenchecker der Zeitschrift eine E-Mail geschrieben und sein Geburtsdatum sowie seinen Nachnamen abgefragt. Sobald er sich wieder stark genug fühlte, hat er diesem Faktenchecker eine weitere Mail geschrieben, in der er auflistete, was ihn an dem Artikel alles störte, von der Behauptung, er besitze einen Barren aus massivem Gold, bis hin zu Hannahs falschen Gebrauch der Wendung eine Frage aufwerfen. Keine Reaktion. Unterdessen verbreiteten sich die Ungenauigkeiten oder, um sie beim Namen zu nennen, die Lügen, in rasendem Tempo und wurden durch jede Wiederholung noch verstärkt. Am Ende führten ihn seine Bemühungen in ein enges Büro unter dem Dach eines Hauses in einer chaotischen Hintergasse am Oxford Circus. Hannah und ihre Agentin Marie hatten ein Treffen zugestimmt, damit sie über seine, wie Marie es vorsichtig formulierte, Bedenken sprechen konnten. Er hatte Hannah seit dem letzten Interview nicht gesehen, nachdem sie ihn umarmt und ihm gesagt hatte, er soll auf sich aufpassen. Hannah sah gut aus. Sie hatte die Verfilmungsrechte veräußert und sich ein Haus gekauft. Er wusste das, weil sie in einem Artikel beschrieben hatte, wie sich seit sie Hauseigentümerin war, ihre Vorlieben bezüglich Musik oder Kunst oder einem ähnlichen Quatsch verändert hatten. Soweit er es beurteilen konnte, war der Artikel nicht ironisch gemeint. Hatte sie sich jemals gegen den Kapitalismus eingesetzt oder einfach nur gegen ihre eigene Benachteiligung? Wobei der Unterschied wohl kaum eine Rolle spielte, solange sich die Missstände monetarisieren ließen. So oder so hatte der Immobilienerwerb ihre Sicht auf ihn nicht verändert. Er sah ihr verächtliches Lächeln, noch bevor sie einander begrüßten. Wahrscheinlich lag es daran, dass er sein Geld nicht damit verdient hatte, sich das Leben anderer Menschen anzueignen. Oder weil Leute wie sie, um an einen den Kunstgeschmack veränderten Immobilienkredit zu kommen, Leute wie ihn brauchten, die auf die Zahlen vertrauten und glaubten, das Objekt nicht komplett wertlos war. Er kannte dieses Lächeln. Genauso hatten die Leute seinen Vater angelächelt und überhaupt alle dreckigen Arbeiter, die Häuser bauten, sei es aus Mörtel und Ziegeln oder durch die Finanzierung. Er betrachtete Hannah. Sicher hatte ihr irgendein Mann unter den Rock gegriffen. Oder schlimmer noch, er hatte es nicht getan. Und nun ließ sie es an ihm aus und zerstörte sein Leben. Ein hässlicher Gedanke, wie er eigentlich nur der Karikatur kommen konnte, als die sie ihn dargestellt hatte. Er bedauerte ihn sofort. Doch wie sollte er ihn, nachdem er das schriftliche Zerrbild seiner selbst gesehen hatte, nicht denken? Wie sollte er jemals wieder als Person existieren, losgelöst von dieser Reportage? »Sie haben gesagt, Sie wollten die Wahrheit ans Licht bringen«, fing er mit von Empörung geschwellter Brust, nachdem sie ein paar lapidare Höflichkeit ausgetauscht hatten, an. »Die Hälfte von dem, was Sie da geschrieben haben, ist frei erfunden. Das ist Verleumdung.« »Die Wahrheit ist immer mehrdeutig«, mischte Marie sich ein. noch bevor Hannah etwas sagen konnte. Sie ist niemals absolut.
Vielen Dank, Benita Sarah Bailey, für diesen zweiten Auszug. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Satz in diesem Buch. Die Wahrheit ist immer mehrdeutig. Sie ist nie absolut. The truth is always ambiguous. It's not absolute. It's one of the most important sentences, I think, in the book. Weil man natürlich als Leser, wenn man aufmerksam liest, wirklich in jede dieser Figuren hineinschlüpft. Wie ist das aber für Sie, Natasha Brown, wenn Sie hier sitzen und Ihren Text in Deutsch hören? How does it feel for you when you're sitting here and you're hearing your text in German? In the translation of Eva Bonnet, does it feel foreign? Does it still feel like yours, like your book?
It feels like adaptation in a way. There's bits I recognize. I recognize the characters' voices and I hear them coming out, even though I can't understand what's being said.
Also manchmal erkennen Sie natürlich was und das ist ein tolles Gefühl für Sie, wenn Sie den übersetzten Text hört und dann eben auch den aufgeführten Text hier hört. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Adaption. Zum Schluss müssen wir jetzt wirklich nochmal auf Lenny kommen, diese Kolumnistin, die einige Male heute schon aufgetaucht ist. Eine konservative Kolumnistin, das ist diejenige, die auch sagt, Worte sind Waffen. Diese Frau hat zwei kontroverse Bücher geschrieben. Das eine heißt Schluss mit Woke und das zweite heißt Woker Kapitalismus, wie Großkonzerne die Arbeiterklasse verraten haben. Eine genial ausgedachte Figur, die mich wirklich sehr beeindruckt hat. Die ist so ein bisschen am Ende wie die gewitzte Strippenzieherin in diesem Buch. Und ich hatte so den Eindruck, nach der Autorin hat sie eigentlich den größten Durchblick. This very interesting character of Lenny. I had the impression in a way that she's sort of like the puppet master of everything. And I think she's the one who, after you, has the most insight of everything. Was this Lenny the hardest or the easiest for you? You even said it was the first character you had in mind. And didn't you sometimes have the urge to shut her up while writing?
I think Lenny is this character who's intended to be pure charisma. She's this person who knows how to work a room.
Also Lenny ist wirklich sozusagen der Schlüssel für diesen Roman und das ist eben eine Frau, die wirklich weiß, wie es läuft. Die kann Massen bewegen, die kann Leute überzeugen, die kann Leute erreichen und Menschen beeinflussen. Und sie sagt manchmal auch wirklich heftig krasse Sachen. Also wenn Sie dieses Buch lesen, dann werden Sie auch an der einen oder anderen Stelle sich vielleicht auch kurz aufregen über die Dinge, die sie sagt. Aber sie macht das eben auf eine sehr überzeugende Weise. Sie bringt einen immer wieder zum Lachen und was sie wirklich ist, ist eine außergewöhnliche Kommunikatorin sein. Und das wollte Natasha Brown eben gerne von innen heraus erzählen und wollte uns Leserinnen und Lesern die Mechanik in ihrem Kopf wirklich nahebringen. Und also ich war sehr beeindruckt, wie sie das geschafft hat. Did you have a role model for her? Ich habe mich gefragt, es gibt ja so Menschen, aber in Deutschland ist mir jetzt keine Frau eingefallen, die solche Sachbücher schreibt. In Germany, I think we don't have a woman like her with that political agenda. But did you have a role model for this character?
I kind of wanted Lenny to not be tied to anything specific in terms of where she comes from.
Also sie ist wirklich sehr effektiv in dem, was sie tut. Und Natasha Brown wollte diese Figur extra auch so ein bisschen elastisch lassen. Also auch so ein paar Dinge offen lassen. Es gab so eine Generation von Frauen in den 90ern in England, die dann relativ viel gehört wurden. Aber diese Lenny ist noch mal eine halbe Generation jünger. Und es gibt in der englischen Medienszene, sagt sie, niemand direkt, der als Vorbild für diese Figur gilt, aber was sie eben an dieser Figur interessiert hat, war, dass das eben jemand ist, der die Ängste versteht der Menschen, der die Sorgen aufnimmt und daraus eben ihre eigene Position strickt. Natasha, I think our time is running up a little bit, but I would like to ask you how it's gonna go on for you. Also wir haben jetzt leider nicht mehr viel Zeit, aber für eine Frage reicht es noch. Ich würde gerne wissen, wie es jetzt in Ihrem Leben weitergeht. What's next for you? Will you return to finance as a writing mathematician? Or will you remain in the book industry as a calculating author?
Well, what's literally next for me is I'm going to spend the next couple of days in Berlin, which I'm really looking forward to.
Natasha Brown hat natürlich das große Glück, dass sie eben noch diesen anderen Job hat. Und sie hat gesagt, sie möchte niemals diese wirtschaftliche Notwendigkeit haben müssen, davon leben zu müssen. Also sie hat gesagt, ich möchte eben frei sein, um eben auch Risiken eingehen zu können. Ich hatte sie vorher gefragt, ob sie nicht Angst hatte, dass ihr Leserinnen und Leser abspringen wegen dem Anfang dieses Buches, der eben auch so ein bisschen gestelzt, schwierig geschrieben ist. Und genau das möchte sie eben weiterhin machen dürfen. Also frei sein, sich frei entscheiden, welchen Stil sie schreiben möchte. Und deswegen kann es gar nicht ihr Beruf sein auf Dauer, sagt sie, weil sie sich diese Freiheit eben bewahren möchte. Aber jetzt erstmal freut sie sich noch, 2 Tage in Berlin zu verbringen. Und I hope you have a very good time here in Berlin and I hope you will see some great sights. Thank you very much, Natasha Brown, for the insights of your thinking tonight and your writing. Thank you so much for being our guest.
Thank you so much for having me. Thank you.
Natasha Brown im Gespräch mit Anne Dore über ihren Roman von allgemeiner Gültigkeit live vor Publikum aufgezeichnet in unserer RBB-Dachlounge. Also auch wenn der Goldbarren, den Natasha Brown in ihrer Handtasche mit sich rumträgt, nicht echt war, in der Tasche hat sie jedenfalls immer einen lukrativen Job als Mathematikerin. Das ist natürlich eine große Freiheit, oder?
Ja, ich fand das ganz beeindruckend, wie sie am Ende unseres Gesprächs gesagt hat, dass das Schreiben nicht ihr Beruf werden dürfe, eben weil sie nicht wirtschaftlich abhängig davon sein möchte. Sie möchte diese innere Freiheit bewahren, schriftstellerische Risiken einzugehen und mit verschiedenen Stilen zu spielen. Ich glaube, diese Freiheit, das ist ein Zustand, von dem viele Autorinnen und Autoren nur träumen können.
Also reich werden ja nur manche mit diesen Büchern. Ihr neuer Roman richtet sich aber nicht nur an Banker und Mathematiker oder Mathematikerinnen, oder?
Nee, das ist ein Roman, der gesellschaftliche Diskurse aufs Korn nimmt. Also sehr raffiniert gebaut. Dadurch, dass jedes Kapitel aus der Sicht einer der wichtigen Figuren geschrieben ist, ergibt sich so eine Art Gesamtbild unserer Zeit mit all den erbittert geführten Debatten. Und ihr Roman ist zwar in England angesiedelt, aber das lässt sich ganz leicht auch auf viele andere Länder übertragen. Also ich habe da auch vieles wiedererkannt, was bei uns gerade medial so passiert.
Klingt spannend. Der Roman, wie heißt der? Von allgemeiner Gültigkeit, das ist Natasha Browns 2. Roman und der ist bei Suhrkamp erschienen in der Übersetzung von Eva Bonnet. Er hat 160 Seiten und kostet 23 Euro. Und diese Folge von Orte und Worte könnt ihr wie immer nachhören auf den meisten Podcast-Plattformen, auf den Webseiten des RBB und in der ARD-Audiothek. Und da gibt es noch jede Menge andere Podcasts zum Runterladen, Mitnehmen und Anhören. Für heute sagen wir Tschüss, ich bin Stefan Osch.
Und ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Das war der Radio 3 Kultursalon. Unterstützt von
Seitenbacher. Der Philharmonische Chor Berlin setzt ein Ausrufezeichen ans Saisonende. Ein monumentales Oratorium. Das Buch mit 7 Siegeln. Franz Schmidt vollendete es 1937 am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Wie ein Prophet schaut der Komponist auf die biblische Vision. Wer die sieben Siegel des Buches öffnet, löst die Apokalypse aus. Musikalisch beschreibt das Chorwerk erst die Wunder und Schrecken der Siegel, um nach einer Quadrupelfuge in die heilsgeschichtliche Erlösung einzumünden. Der Philharmonische Chor Berlin, Gesangssolisten und das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt, geleitet von Jörg-Peter Weigle. Das Buch mit sieben Siegeln von Franz Schmidt, morgen 15 Uhr in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3, die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Bundeskanzler Merz kommt am Donnerstag in Washington mit US-Präsident Trump zusammen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission.
Die radikal-islamische Hamas hat einem zentralen Punkt des US-Waffenruheplans offenbar zugestimmt. Wie die Terrororganisation mitgeteilt hat, ist sie bereit, 10 weitere Geiseln freizulassen. Außerdem sollen 18 Leichen an Israel übergeben werden. Voraussetzung sei, dass Israel im Gegenzug eine Reihe palästinensischer Gefangenen gehen lasse. Von der israelischen Regierung gab es darauf zunächst keine Reaktion. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf ein Wohnhaus in der Nähe von Düsseldorf sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um die 71 Jahre alte Pilotin und eine 84-jährige Hausbewohnerin. Grund für den Absturz könnte ein Motorschaden sein. Kurz vor dem Unglück hatte die Pilotin dem Tower technische Probleme gemeldet. In Berlin-Lichtenberg haben mehrere Personen ein leerstehendes Gebäude in der Ruschestraße besetzt. Wie eine Polizeisprecherin dem RBB bestätigt hat, wurden einige von ihnen herausgebracht und festgenommen. Katharina Trümper, RBB 24.
Die Aktion richtet sich nach Aussagen der Besetzer gegen Kürzungen des Senats bei sozialen und kulturellen Einrichtungen. Auch dürfe es nicht sein, dass immer mehr Wohn- und Gemeinschaftsräume in Büros umgewandelt werden. Vor dem Gebäude in der Ruschestraße gab es zudem eine Kundgebung gegen Leerstand mit etwa 40 Personen. Die Polizei ist mit 190 Kräften im Einsatz, auch Hunde sind dabei.
In Rheinsberg in Ostprignitz-Ruppin haben sich hunderte Menschen an einem Demonstrationszug zum Christopher Street Day beteiligt. Die Polizei spricht von rund 500 Teilnehmenden, RBB-Reporter von bis zu 1000. Die Veranstalter wollten damit ein Zeichen gegen Diskriminierung